Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. In dieser Sendung sind wir vorwiegend zu Fuss unterwegs, nämlich mit einer Wanderleiterin. Unser Sonntagsgast ist in dieser Sparte tätig. Am 10 vor 6 gibt es dort Übersicht über die regionalen Sportereignisse. Das Wetter ist weiterhin unnebelig, oben blau. Am Mikrofon Toni Koller. Es ist Herbst und es ist immer in den Bergen Wetter zum Wandern. Gehen wandern kann man entweder für sich oder man kann sich dabei führen. Für das gibt es Wanderleiter und Wanderleiterinnen. Das ist ein Metier, wo es diverse mehr oder weniger lange Ausbildungen dafür gibt und wo man sich ab nächstes Jahr neu sogar mit einem eidgenössischen Fähigkeitsausweis dafür kann qualifizieren kann. So eine Wanderleiterin steht mir jetzt hier gegenüber. Es ist Marlies Rauber aus Brünisried, 38, Teilzeitmitarbeiterin beim Freiburger Tourismusbüro, Mutter von zwei Kindern und eben diplomierte Wanderleiterin. Frau Rauber, jetzt muss ich zuerst zum Anfang gerade etwas ganz ehrlich sagen. Als ich zuerst mal gehört habe, dass es Wanderleiter gibt, habe ich gedacht, ja, braucht es denn das jetzt auch noch? Wandern kann man doch selbstständig, wo in der Schweiz, wo also so gut signalisiert ist, sowieso.
Das stimmt, wandern kann man selber. Der Wanderleiter ist aber eine Ausbildung, die sehr vielseitig ist und wir versuchen, die Leute auf kleine Sachen aufmerksam zu machen, auf Sachen, die man vielleicht davor nicht gesehen hat, wo man vorbeigelaufen wäre. Ich persönlich habe das auch gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sei mit geschlossenen Augen durch die Gegend gelaufen, durch die Natur. Und die Ausbildung haben mir die Augen ein bisschen offen. Und das ist genau das, was wir versuchen, auf einer Wanderung die Leute auf kleine Sachen aufmerksam zu machen.
Und zum Beispiel aus welchen? Aus Sparten? So.
Das kann Meien sein, wo man am Meerrand sieht, das können Heilpflanzen sein, zum Beispiel schon mal, wenn man schwarzieren läuft, auch wenn nur 5-6 Pflanzen unterwegs sind, das sind meistens so Heilpflanzen, die man brauchen kann, Brennnesseln, die man mit irgendetwas zubereiten kann. Und das sind so Sachen, die die Leute nicht wissen und die man noch begeistern kann.
Es gibt also etwas wie einen Mehrwert, für das moderne Wort zu brauchen, wenn man einen Wanderleiter oder eine Wanderleiterin bucht. Hättet ihr das speziell gelernt in diesem Buch, die Kenntnis von der Natur oder vielleicht auch von der Geschichte, von diesen Bauten, die man dran vorbeiläuft oder so. Hättet ihr das gelernt oder hättet ihr das irgendwie schon selber mitgebracht als Interesse in diesem Beruf?
Ich glaube, man ist sicher ein Typ, der sehr interessiert ist an der Natur, wenn man die Ausbildung anfängt. Sie ist schon nicht ganz billig gsi, als ich zuerst mal angerufen habe und gefragt habe, wie teuer das kostet, bin ich zuerst ein bisschen erklopft. 12-13'000 ohne Lohnausfall, dauert 3 Jahre. Dann habe ich schon gedacht, ja, brauche ich das? Wollte ich das? Es war mir auch bewusst gewesen, dass es nicht ein Beruf ist, wo man sich dann irgendwo einfach anstellen lassen kann, sondern man muss auf eigene Initiative nachher versuchen, sich zu vermarkten. Aber ich bereue es bis heute nicht, dass ich die Ausbildung gemacht habe.
Das hat er im Wallis gemacht, in Saint-Jean. Dort gibt es so einen Kurs oder einen Ausbildungsblock. Wie seid ihr dazu gekommen? Was war der Weg dazu gewesen für euch?
Ich habe 2001 an einem Bergwaldprojekt teilgenommen. Das gibt es ja in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Und bin eine ganze Woche im Schwarzwald gewesen, in Deutschland. Und wir sind dort wirklich eine ganze Woche in der Natur gewesen, morgen um 6 Uhr auf und dann sind wir im Wald um abends um 6 Uhr zurück. Wir haben dort eine harte Arbeit verrichtet, wir haben ein Biotop eingerichtet für Auerhahn, wir haben Bachbettverbauungen gemacht. Und nach dieser Woche bin ich heim und bin frustriert gewesen, weil ich mir müssen sagen, ich weiss so wenig über die ökologischen Zusammenhänge in der Natur. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden. Und er hat mir an Bergführer darauf aufmerksam gemacht, dass es die Ausbildung gibt. Und ich habe mich nachher informiert und im 2003 die Ausbildung angefangen. Wir waren der erste Kurs auf Deutsch. Davor hat es nur auf Französisch gegeben.
Sag noch schnell, wie sich das abgrenzt gegeneinander, Wanderleiter zum Bergführer. Wo geht ihr durch, wo geht der Bergführer durch?
Das heisst, wenn wir eine Wanderung durchführen, wir brauchen keine technischen Hilfsmittel. Wir gehen nicht klettern, wir machen keine Gletscherüberquerungen. Und das ist eigentlich das, was wir uns von einem Bergführer abgrenzen. Wir versuchen die Leute nicht einfach, wir tun sie nicht von A nach B führen. Wir versuchen denen einfach wirklich auf dieser Wanderung etwas mitzugeben. Und wir versuchen der Landschaft, der Natur eine vierte Dimension zu geben. Es gibt manchmal schon Leute, die ein Thema wünschen, die sagen, wir wollen eine Heilkräuterwanderung. Und dann tun wir sich nachher darauf vorbereiten.
Und dann gibt es die, die sagen, wir wollen von A nach B, aber also zwischendrin ist, das überlassen wir euch, weil sich so ein bisschen von einem Programm von euch überraschen.
Genau. Ja, das gibt
es auch. Es ist nicht ein Beruf oder eine Tätigkeit, wo man zu 100% wahrscheinlich davon leben nehme ich an. Also das setzt voraus, dass man daneben auch noch Stampe hat. Die sind jetzt noch Mutter, aber es ist nicht ein 100% Job, in aller Regel, oder?
Das ist ja so. Es gibt im Wallis Leute, die ich kenne, die von dem leben, die 100% das ausführen. Aber ich sehe, da muss man schon an einem touristischen Ort wohnen, wo die Nachfrage wirklich auch dementsprechend da ist. Jetzt bei uns in Freiburg weiss ich von niemandem, der jetzt nur das macht. Das ist, sie alle machen das eigentlich im Nebenerwerb. Ja, und arbeiten einfach noch, werken noch Teilzeit nebenzu.
Und wie kommt ihr zu eurer Kundschaft? Wie vermittelt sich das? Internet? Oder wie läuft der Markt?
Ja, es ist sicher über das Internet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch das Tourismusbüro, wo wir versuchen, unser Programm aufzulegen. Und die tun es dann kontaktieren, wenn die eine Nachfrage haben.
Sind es vor allem Gruppen oder hat er so mit Inselpersonen zu tun, die mit euch eine Tour machen?
Es sind vor allem Gruppen. Firmen, Jahrgänger, Vereine. Ja.
Wie ist das Verhältnis so zwischen Nachfrage und Angebot? Also seid ihr eher jetzt, ich glaube, ein Dutzend etwa in Freiburg eintragen im Internet? Seid ihr eher zu viel oder seid ihr eher zu wenig? Wie ist da der Markt?
Ich weiss nicht, wie die anderen gewerkt haben in diesem Jahr. Ich glaube, für die meisten stimmt es einfach so. Es liegt auch an ihm selber, dass man sich dort vermarkten. Und die einen, die werken, ich kenne jetzt jemanden, der werkt 50%. Und der macht das sehr gut. Und der werkt recht viel nebenbei als Wanderleiter. Und andere machen vielleicht im Monat die Führung. Stimmt für sie auch. Das muss jeder dann für sich selber ein bisschen herausfinden. Wie weit will ich dort reingehen? Wie weit will ich mich vermarkten? Wie viel will ich dort drauf werken?
Erzähl mal ein bisschen so als Beispiel über eure letzte Tour. Ich weiß nicht, wann sie war, aber so als Beispiel.
Meine letzte Tour war im Juni. Da haben wir vor allem viele Schulklassen gehabt. Das Département du Sport hat im Kanton Freiburg einen recht grossen Betrag, 30'000 Franken, zur Verfügung gestellt. Und dann haben Primarklassen sich während dem Schuljahr 2009 und 2010 haben sie können Wanderleiter buchen. Und dann haben wir 100 Wanderungen können durchführen im Kanton Freiburg mit Schulklassen. Das waren jetzt die letzten im Juni. Und ja.
Und seid ihr ziemlich schwanger, habe ich noch vergessen zu sagen. Darum ja. Ein bisschen aus dem Geschäft aus, gerade im Moment.
Genau, aber im Juni konnte ich das noch gut machen.
Bei den Leuten, die sich gerne draus bewegen, nicht auf die schnelle sportliche, sondern eben so ein bisschen beschaulich, da gibt es zwei Sorten nach meiner Anschauung. Die einen gehen gerne zu Fuss. Und die anderen schwören auf das Velo machen, Velotouren. Das sind so zwei verschiedene Welten, wie ich das wahrnehme. Und vielleicht auch verschiedene Psychologien. Seht ihr das auch so?
Ja, es sind schon zwei verschiedene Welten. Wandern und Velofahren. Ich sehe einfach, beim Wandern bekommt man viel mehr mit von der Natur. Beim Velofahren ist man dann gleich mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs. Man muss sich auch konzentrieren auf das Gelände. Dass man halt dort nicht noch das Meili sieht oder da halt den Ton zapfen, wo Biss ist gekommen. Und dann studierst du jetzt das Zeichörnli oder die Maus. Ja, es sind sicher zwei verschiedene Welten, ja.
Wo sich manche schon in die Haare geraten gegeneinander auf gewissen Wegen?
Ja, das gibt es sicher auch. Ich finde, es hat Platz für beides oder sollte Platz für beides haben. Man sollte den anderen respektieren und wenn sicher Velofahrer kommen, dass man versucht, das Tempo ein bisschen zu reduzieren, wenn man eine Gruppe Wanderleiter entgegenfährt und die Wanderleiter auch gegenseitig den Velofahrer gegenüber einen gewissen Respekt zeigen.
Gibt es irgendein Highlight in eurer Karriere als Wanderleiterin, irgendeine Tour, die euch irgendwie gerade so zu vorderst in den Sinn kommt, als wirklich Höhepunkt?
Ja, gerade aus Höhepunkt nicht unbedingt. Das sind vor allem Touren, die ich jetzt in den letzten 4 Jahren habe ich im Winter Schneeschuh-Touren durchgeführt, ging eine ganze Woche mit Schulklassen von Bern. Das waren Jugendliche, so zwischen 16 und 18 Jahren. Und dann bin ich jeden Tag mit einer anderen Klasse unterwegs gewesen. Und das war für sie ein obligatorischer Sporttag gewesen. Sie mussten kommen und mussten dafür zahlen. Und sie natürlich dementsprechend nicht so begeistert gewesen, der grösste Teil davon. Das haben wir morgen Abend gut gemerkt. Und schön war es nachher, dass wenn sie am Abend zu mir sich an der Tour sich bedankt haben für den wunderschönen Tag. Und, aber auch dort hat es dann so ein, zwei Personen gegeben, die den Tag halt nicht toll gefunden haben. Aber
das hat man bei jeder Gruppe, der so ein bisschen, oder auch so Alpha-Tiere, oder, wo ich vielleicht ein bisschen die Show stellen. Gibt es das auch?
Ja, das gibt es auch. Es gibt ja sicher auch Leute, die nicht unbedingt Ausbildung gemacht haben, die zum Teil noch mehr wissen als wir. Und das ist ja gut so. Man kann ja das austauschen. Es heisst ja nicht, dass wenn man vorzu steht, dass man alles wissen muss und die anderen nur Fragen stellen.
Eben, ihr habt jetzt vorhin Schneeschuh-Touren gehört, auch zum Angebot. Ich wollte vorhin schon fragen, ja, was macht denn jemand wie dir im Winter? Aber da ist die Möglichkeit vom Schneeschuhlaufen. Das ist noch nicht so lang, oder?
Nein, aber es ist extrem aufgekommen, das Schneeschuhlaufen. Und für mich ist das eigentlich die Hauptsaison, der Winter. Es läuft im Winter machen eigentlich mehr als im Sommer. Weil die Leute sich noch nicht zum Teil getrauen, alleine in ein Gelände zu gehen, wo sie nicht kennen, gerade weg der Lawinengefahr. Oder es sind zum Teil auch Abenteuer, die wir durchführen. Und dann ist es halt recht finster. Und wenn man das Gelände nicht kennt, lassen wir es vielleicht besser sein.
Jetzt habe ich am Anfang gesehen, dass nächstes Jahr Wanderleitung als eidgenössisch anerkanntes Metier quasi eingeführt wird. Also man kann einen eidgenössischen Fachausweis machen. Was bedeutet das jetzt mal zuerst nicht für euch, sondern für eure Branche als Ganzes?
Es ist ganz sicher eine gute Sache. Es ist etwas, wo wir schon lange dran am Märchen sind. Als ich die Ausbildung angefangen habe, 2003 war das schon das Thema. Wir haben 2001 die Anerkennung bekommen vom Kanton Wallis und die europäische Anerkennung, die UIMLA heisst es, Union of International Leader Association. Und einfach die schweizerische Anerkennung, die hat bis jetzt noch gefehlt. Und es gibt verschiedene Ausbildungen zum Wanderleiter. Die einen machen eine Woche Ausbildung beim Alpine Club. Ja. Dann gibt es Ausbildung im Bündnerland, es gibt Ausbildung im Tessin. Und dann gibt es die Ausbildung zu Saint-Jean-Malis, die 3 Jahre dauert und alle haben sich Wanderleiter genannt. Wir haben noch diplomiert Wanderleiter, ich dürfen nennen, weil wir das mit einem Diplomabschluss gemacht haben. Aber sonst haben wir das nicht können unterscheiden von den anderen. Und jetzt ist es so, dass es eben die eidgenössische Anerkennung bekommen haben. Und das ist sicher gut, dass es einheitlich kommt. Da hat jeder die Möglichkeit, die schon Ausbildung haben jetzt eine vereinfachte Form, können sie eine Prüfung ablegen und dürfen sich nachher einen eidgenössisch diplomierten Wanderleiter nennen.
Das Diplom für euch, holt ihr euch das noch?
Ich habe jetzt 2 Jahre noch die Zeit. Und ich glaube schon.
Prüfung heisst das? Oder?
Das wird eine Prüfung sein. Sie sind doch noch nicht ganz sicher. Sie sind froh, dass sie dort Experten momentan ausbilden. Und es wird so, ein bisschen so aussehen, dass man einen halben Tag eine Wanderung führen muss mit den Experten.
Jetzt nimmt mich zum Schluss noch Wunder, Marlies Rauber, bei allem professionellen Wandern, was ihr macht, geht ihr manchmal schon ganz für euch oder mit der Familie privat wandern? Gibt es das noch?
Oh ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mittlerweile natürlich mit der Familie, mit den Kindern. Und ich finde es auch schön, wenn ich meiner Tochter kann sagen kann, was das für Meien sind, die da am Wegrand sind. Und sie versucht sich dann das so zu merken. Ich gehe aber auch im Winter für mich alleine zwischen auf einer Schneeschuhtour oder auf einer Kitour, um ein den Kopf zu leeren, Energie zu tanken.
Vor allem im Freiburgischen, oder, das ist noch ein Punkt. Kann man jetzt euch zum Beispiel einfach für Touren oder Wanderungen im Kanton Freiburg buchen? Oder wäre es so denkbar, dass jetzt jemand kommt und sagt, ich will wandern auf den Balearen oder was weiß ich wo? Also, dass er quasi das Territorium verlässt?
Ich habe vor Jahren, als ich noch keine Familie hatte, habe ich Wanderungen durchgeführt für eine Firma in ganz Europa. Das waren so Wanderferien, Frankreich, Italien. Und habe auf eine andere Firma Schneeschuhtouren durchgeführt in der ganzen Schweiz. Und das war zum Teil noch sehr interessant gewesen. Man ist manchmal in Gegenden gekommen, die man gar nicht kennt hat. Und da haben wir wirklich mit Karten müssen die Gruppe führen, weil man das Gelände selber nicht kennt hat. Und das ist eine Herausforderung gewesen. Nein, das machen wir eigentlich in der ganzen Schweiz. Mittlerweile mit der Familie bleibe ich ein bisschen im Kanton Freiburg und im Kanton Bern treu.
Gut. Merci vielmals. Das war Marlies Rauber, eine von dem, glaub, guten Dutzend von offiziellen Wanderleitern und Leiterinnen, die es im Kanton Freiburg gibt. Es ist Punkt 10 vor 6, Zeit für einen Sport im Regionaljournal. Und zuerst, was wie ging, gehen wir zum Fußball. Erste Liga. In der Gruppe 1 kommt der Nachwuchs von IB zum ersten Saisonsieg. Heinz Heim.
IB U21 schlägt zu 21 Team von Sion mit 4-1. Nathers verliert auswärts gegen Malais mit 1-4. Fribourg verliert ebenfalls auswärts gegen Grand Lancy mit 2-3. Und Düdingen schlägt Texan heute Nachmittag klar mit 3-0. In der Gruppe 2 kommt Bümplitz 78 in der 10. Runde auswärts beim 3-1 Erfolg gegen Breitenrain zum zweiten Saisonsieg. Ebenfalls 3-1 gewinnt auswärts der FC Thun U21 gegen Solothurn. Und Münzigen und Zürich U21 trennen sich unentschieden 1-1.
In der interregionalen 2. Liga verteidigt Lies die Führungsposition souverän und Kerzers holt sich der erste Saisonsieg.
Lies schlägt auswärts Gümpfans-Sorens mit 2-0, Kerzers gewinnt gegen Dürrenast 2-1, Könitz schlägt Fachwani-Ogo knapp mit 1-0, das drittklassierte Bern gewinnt auswärts gegen Romontois 2-1, Spiez verliert auswärts gegen Portalban-Gletterens mit 1-2 und Lerchenfeld verliert gegen das Team Watt U21 ebenfalls mit 1-2. In der Gruppe 1 verliert Siders gegen Monte mit 0-3. Und in der Gruppe 3 verliert der FC Langenthal heute Nachmittag gegen Brontrout mit 2-3.
Wir bleiben in der Kategorie Ballsport, Basketball, zuerst aber jetzt Handball.
In der Nationalliga B-Qualifikation von der Handbauer verliert Paddy Lies zum ersten Mal in dieser Saison gestern auswärts gegen Yellow Winterthur mit 28-31. Auch die beiden anderen Vertreter verlieren ihre Auswärtsmatchen. HS Biel gegen GC Amicizia Zürich mit 23-31 und Grauholz verliert gegen die Kadetten Espoir Schaffhausen mit 23-27. In Nazi A von den Frauen kommt Rot-Weiss Thun im vierten Match zum ersten Saisonsieg. Thunerinnen gewinnen auswärts gegen Yellow Winterthur mit 24-19. Im Basketball etabliert sich Fribourg Olympique zusammen mit den Lugano Tigers als erster Leader. Die Friburger gewinnen auswärts gegen Starwings Regio Basel klar mit 102-81. Und die Frauen von Elfig Fribourg verlieren den Spitzenkampf gegen Elios Sion mit 62-80.
Weiter mit Volleyball, wo nach zwei Durchgängen bei den Frauen noch vier Mannschaften, Frauschaften, eventuell, ich weiß nicht, wie man das korrekt sieht, jedenfalls vier Equipen umgeschlagen sind. Auch Könitz gehört zu diesem Quartett.
Die Könitzerinnen gewinnen das Derby gegen Düdingen mit 3-1. Der VBC Biel verliert gegen Neuenburg klar mit 0-3. Bei den Herren hat sich der Aufsteiger Münchenbuchsee gegen Lugano gut geschlagen, hat zum 1-1 und zum 2-2 können ausgleichen. Sie haben auch im Tiebreak können mithalten, aber dann schliesslich gleich mit 2-3 verloren.
Zum Hockey in der ersten Liga von der Gruppe 2 hat der Aufstiegsaspirant Huttwil Falcons einmal mehr nichts anbrennen.
Huttwiler schlägt Lies klar und deutlich mit 8-0. Brandis verliert gegen Adelboden mit 0-3. Vicky Münsingen gewinnt auswärts gegen Zuchwil Regio Hochdünn mit 1-0. Unterseen Interlaken schlägt Burgdorf knapp mit 4-3. Und Thun verliert auch der fünfte Match in Serie gestern mit 2-5 gegen das zweitklassierte Aarau. Ist man beim EHC Thun nach dem Saisonauftakt enttäuscht oder überrascht? Oder hat man vielleicht sogar so erwartet, der Finanzchef und Vorstandsmitglied, der Hans-Peter Wegmüller?
Ja, man hat das eigentlich fast erwarten, weil wenn man schaut, wie viele Abgänge man hatte und wie man die kompensieren mit eigenem Nachwuchs, was ja auf der einen Seite schön ist, aber wenn die Routen nie fehlen, ist eigentlich fast ein bisschen zu erwarten gewesen.
Wenn man auf die Tabellen schaut, 0 Punkte, das ist das eine. Aber auch das Goalverhältnis von 6-22 gibt zu denken. So 4,4 Goal im Schnitt überkommen, das geht ja noch, aber nur gerade rund eine Kiste pro Match geschossen.
Wenn ihr das Durchschnittsalter der Spieler anschaut, die wir im Sturm haben, dann haben wir dort 2, 3, die über 20 sind und der Rest ist alles jünger. Und das ist natürlich auch eine Frage von den Nerven, von der Coolness, von der Kaltblütigkeit. Das ist eine Frage vor Zeit, aber ist eigentlich im Moment mit dem, was wir leben müssen.
Der neue Trainer vom EHC Thun, der Peter Bertschi, der ist im Moment kein Thema.
Nein, überhaupt nicht. Weil man muss sehen, wir spielen mit einer Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von 20,5 Jahren hat, Erstliga. Also da kann man von einem Trainer keine Wunder erwarten.
Was darf man erwarten im Hinblick auf die Saison 2010-11 insgesamt? Zielsetzung?
Schön wäre natürlich, wenn man den Ligaerhalt könnte schaffen. Und wenn man auch ein bisschen Gielen würde bleiben und sich nicht anwerben von anderen Clubs, die einfach zum Teil halt noch ein bisschen Geld vornehmen und diesen Gielen noch etwas zahlen, was wir halt als kleiner Verein mit der Infrastruktur im Graben gut, wo nicht traumhaft ist, halt nicht können bieten. Und wenn wir die können zusammenhalten, die Truppe, und noch weitere können nachziehen, dann haben wir langfristig sehr eine gute Perspektive in der ersten Liga.
Der Hans-Peter Wegmüller vom EHC Thun. Zur Gruppe 3, Düdingen gewinnt gegen Franche-Montagne mit 5:1, Sitten schlägt Villach mit 5:3 und Sastal verliert gegen Yverdon mit 5:8.
Weiter mit Unihockey, Baseball und Rollhockey.
Die Schweiz schlägt Finnland, so könnte man quasi den Match Floorball-Könitz gegen Alligator Malanz auch umschreiben. Warum das? Der Match und der 7:4-Sieg der Berner haben gezeigt, dass auch eine rein schweizerische Mannschaft gegen Teams, die mit den erzielten ausländischen Stars verstärkt sind, sehr gut bestehen können. So der Cheftrainer von Floorball-Könitz, der David Jansson. Im Baseball sind die Berner Cardinals gestern in der Finalserie Best of 5 1:2 Rückstand geraten. Trotz 9 Runs, inklusive 3 Home Runs, hat es gegen Terville Flyers eine 9:10 Niederlage abgesetzt. Das vierte Spiel am Nachmittag gewinnen die Cardinals dann mit 7:6 und jetzt steht es in der Serie 2:2 unentschieden. Noch ist also nichts verloren, auch immer ist es möglich, den Titel zum 5. Mal in 6 Jahren nach Bern zu holen. Ein Sieg am nächsten Samstag zu Terville vorausgesetzt. Zum Rollhockey, Diesbach schlägt Genf mit 6:4, Thunerstern verliert auswärts gegen Montreux mit 3:6, Wimmis verliert auswärts gegen Piasca mit 3:4 und Uttigen schlägt Friedlingen mit 8:6.
Und zum Schluss Resultat aus Orientierungslauf und Leichtathletik.
Beim Weltcup-Finale Zesech läuft Simon Nikli Luther im Sprint quasi ihre eigene Kategorie. Nach einer Laufzeit von rund 19 Minuten hat die Berner zweitklassierte Helena Jansson aus Schweden 1 Minute 36 abgenommen. Die 32-jährige 17-fache Weltmeisterin hat sich der Weltcup-Gesamtsieg schon vor dem letzten Rennen gesichert. Und ganz zum Schluss noch Leichtathletik. 32. Berglauf Biel-Mackling. Es gewinnt bei den Herren der Florian Picke Biel vor dem Matthias Klotz Biel und dem Fabian Kurt Langenthal. Bei den Frauen läuft Karin Jaun von der Erlingen hinter der Siegerin Ruth Gavin Schneider auf Platz 2. Dritt wird Sonja Gurtner von Bütigen. Und am Mountain Marathon Göpp Zöll im Tirol läuft Andrea Hauser von Tschingu Begunten aufs Podest. Hinter der Siegerin Simone Steitzu von Ungarn wird die Berner zweit.
Das war von der Regionaljournal Sportredaktion der Heinz Heim auf Schweizer Radio DRS1. Es war 3:06. Das sind die Wetteraussichten mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend bleibt der Hochnebel über Mittelland zäh liegen und im Oberland und im Wallis hat es immer noch zum Teil dichtere Wolkenfelder. Morgen liegt der Hochnebel immer noch über Mittelland, weil aber die Wiese dann doch ein bisschen abflaut, sinkt die Obergrenze von etwa 1300 Meter langsam auf 1100 Meter ab. Der Hochnebel löst sich aber nur lokal auf. Sonst hat es morgen ein paar Wolkenfelder, dann ist es aber auf den Berg, im Wallis und auf der Jurahöhe oft sonnig. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei etwa 7 Grad, im Goms bei 0 Grad. Am Nachmittag erwarten wir dann 14 Grad rund ums Bundeshaus und 18 Grad der Rhone entlang. 0 Grad Grenze liegt bei rund 3300 Meter. Am Dienstag ändert sich wenig. Über dem Mittelland liegt nach wie vor Hochnebel, darüber ist es aber oft sonnig. Auch die Temperaturen bleiben mit 14 Grad zwischen Thun und Biel und 18 Grad im Zentralwallis weitgehend unverändert.
Und das war es vom Sonntagsregionaljournal für Bern, Freiburg und Wallis, Redaktion und Präsentation. Toni Koller. Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.